Die Rand Library erreicht man, wenn man von der beliebten Trinity Street in die gleichnamige Lane einbiegt und hinunter zum Fluss Cam gelangt. Es ist ein wuchtiger, äußerlich wenig eleganter Steinbau, den man betritt. Hinter dem Eingang öffnet sich ein gedrungener Säulenhof, der nicht recht weiß, was er dem Besucher sagen möchte. Kahl, kalt und hohl mit dem Charme einer kürzlich erfolgten Evakuierung. Eine schwarze Treppe führt in das Obergeschoss. Dort öffnet sich ein langgestreckter Saal. Schwere Bücherregale aus dunklem, beschnitztem Holz verlaufen beidseits des hellen, wohl an die 10 Meter hohen Raumes. Sie stehen auf einem Steinfußboden in schwarz-weißem Schachbrettmuster. Periodisch ragen breite Querstücke der Regale über die ganze Länge der Bibliothek wie große, geschwärzte Zähne eines Urweltgebisses in den Saal. Irdische Masse und helles Licht, das ist der erste Eindruck des Besuchers. Dann fällt sein Blick auf große Vitrinen, die von dickem Tuch abgedeckt sind. Darunter verbergen sie die Heiligtümer der 1695 von Christopher Wren erbauten Bibliothek des ehrwürdigen Trinity College der Universität Cambridge, der mittelalterliche, kunstvoll kolorierte Canterbury-Psalter aus dem 12. Jahrhundert, eine Sammlung der Shakespeareanas, Newtons Hauptwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica mit den Randbemerkungen des Autors, das Notizbuch Newtons, Aufzeichnungen Bertrand Russells und Ludwig Wittgensteins. Hier in der Stille des Saales, an deren Frontseite einige Forscherinnen und Forscher an Schreibtischen sitzen, hier ist man dem Geist von Cambridge ganz nahe. Und wenn man die Bibliothek wieder verlassen hat und ins Freie tritt, dann fühlt man sich berührt, ergriffen und bereichert von einem Gut, für das Worte nicht reichen, um es zu fassen. Wissen und Bildung sind feinstofflicher Natur. Seit dem Hochmittelalter zirkulieren sie nicht mehr nur in den Klöstern, sondern auch in den Arterien des staatlichen, öffentlichen Lebens. Die wachsende Nachfrage nach theologischer, juristischer und medizinischer Expertise führte seit dem 11. Jahrhundert zu den ersten Universitätsgründungen in Europa. 1088 in Bologna, 1096 in Oxford, 1200 in Paris, 1209 in Cambridge. Dort haben die englischen Königshäuser dem geistigen Leben gewaltige Bauwerke errichtet, die für die Ewigkeit ausgelegt scheinen. Entlang der Straßen Trinity und Regent reihen sich die berühmten Colleges wie Perlen auf eine Schnur. St. John's, Trinity, Gonville and Caius, St. Catherine's, Corpus Christi und King's, dessen langgestreckte Kathedrale sich in den Himmel reckt, Wahrzeichen des universitären Lebens, ja sogar der ganzen Stadt. Heute sind an den 31 Colleges etwa 25.000 Studierende eingeschrieben. Die gesellschaftliche Elite der Welt schickt ihre Zöglinge nach England und in die USA. Es sind Jugendliche aus reichen chinesischen und indischen Familien, die den ausländischen Löwenanteil bilden. Schließlich betragen die Studiengebühren 21.732 britische Pfund pro Studienjahr. Einheimische Studierende zahlen lediglich 9.250 britische Pfund. Dieser Tarif galt bis zum Brexit auch für EU-Bürgerinnen und Bürger. Für die finanzielle Zukunft der britischen Universitäten droht der Brexit zu einem großen Aderlass zu werden. Die prächtigen Fassaden der Universität geben sich verschlossen. Die schmalen und unscheinbaren Eingänge muten im Vergleich zum massigen Stein wie Bienenlöcher an, durch die die Studierenden hineinschnüpfen. Raumopulent präsentiert sich dagegen der Innenbereich. Bogengänge, die an Klöster erinnern, umfassen große Rasenflächen, akkurat im Kurzhalmschnitt. Und vereinzelt sitzen junge Menschen mit Büchern und Laptops auf den ausgedehnten Liegenschaften, die sich zur Cam hinunterziehen, ein geschützter Raum des Lernens, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Seinen rituellen Höhepunkt findet das studentische Leben in den Graduation Ceremonies, zu denen die Studierenden ins Senate House einziehen in schwarzem Kleid oder Anzug, eine weiße Krawatte und bei den Frauen ein weißer Schal, darüber ein schwarzer Überwurf, der Hood. bei den höchsten Examina den Doktorhut als Kopfbedeckung, das Mortarboard. Feine Abstufungen im Outfit markieren dabei die jeweiligen Abschlüsse. Die Professorinnen und Professoren erscheinen noch traditioneller kostümiert mit blauen und dunkelroten Schärpen um die Schultern. Die Zeremonie gilt den Absolventen der Universität, die nun in die Zukunft ihres Lebens entlassen werden. Die Rituale erscheinen wie aus der Zeit gefallen. Überhaupt ist die große Vergangenheit omnipräsent. Keine andere Universität listet so viele Nobelpreisträger in ihren Reihen wie die Cambridge-Universität. Und ebenso lang ist die Liste ihrer berühmten Alumni aus Politikern, Schauspielern, Journalisten, Künstlern und anderen Personen des öffentlichen Lebens. Kein Wunder also, dass die Stadt voller Geschichten ist. Und die spielen an Örtlichkeiten so wie an der Bar des Eagle Pubs etwa, wo im Februar 1953 James Watson und Francis Crick ihre Entdeckung der Doppelhelix verkündet haben, vermutlich auf einem Bierdeckel. Der Apfelbaum Newtons vor dem Trinity College ist dagegen allerdings ein Fake. Er entstammte einem Ableger desjenigen Baumes in Woolsthorpe Manor, Newtons Elternhaus in Lincolnshire, unter dem der große Naturforscher darüber nachsann, weshalb der Mond nicht auf die Erde herunterfalle, was ihn auf die Spur der Gravitationsgesetze führte. Eine der jüngsten Geschichten findet sich an der Fassade der Taylor Library des Corpus Christi College. Ein großer Grashüpfer aus filigranem Blech wippt im Takt einer goldenen Scheibe, die in konzentrischen Kreisen in ihrer Mitte auf den Urknall anspielt, den Ursprung der Zeit. Das Metalltier, der Chronophag, der Zeitfresser, treibt das Uhrwerk an. Klick, klack gehen die Sekunden. Der Chronophag reißt dabei sein Maul auf und lässt seine spitzen Zähne sehen. Er erzählt von der begrenzten Lebenszeit, aber auch vom schier endlosen Vorrat an Zeitsekunden im Universum. Eingeweiht hat diese Uhr im Jahr 2008 kein geringerer als Stephen Hawking, der in Cambridge den lukasischen Lehrstuhl bekleidete und der sich selbst gern als Nachfolger von Isaac Newton angesehen hatte, der ebenfalls diese prestigeträchtige Professur innehatte. Cambridge ist voller Geschichten, in denen berühmte Persönlichkeiten Modell stehen. Eine philosophische Reise kann daraus viele Einzelgeschichten weben, die Europas geistige und kulturelle Entwicklung thematisieren. Wir haben uns für den Beginn des 20. Jahrhunderts entschieden und versuchen über John Maynard Keynes, George Edward Moore, Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell und Stephen Hawking das Klima des frühen 20. Jahrhunderts einzufangen. Der Kürze halber hier eine weitere Auswahl auf zwei Philosophen und einen Ökonom, nämlich John Maynard Keynes, der Ökonom. Am 18. Januar 1929 steht der Ökonom John Maynard Keynes am Bahnsteig von Cambridge. Keynes war eine schillernde Persönlichkeit, freisinnig, unkonventionell und ein scharfer Kritiker der steifen viktorianischen Werte der englischen Gesellschaft, Mitglied der Bloomsbury Group, die sich im Londoner Haus von Virginia Woolf trafen und draußen auf dem Land auch schon mal Nacktpartys veranstalteten. 4 Jahre zuvor, wir stehen immer noch mit Keynes am Bahnsteig, hatte er sich mit einer glamourösen russischen Prima Ballerina verheiratet. Die Modezeitschrift Vogue stürzte sich auf dieses Ereignis mit einem Fotoartikel über die Liaison, Zitat, des brillantesten englischen Volkswirtschaftlers mit der beliebtesten russischen Tänzerin. Und Keynes hat es zu internationaler Berühmtheit gebracht, als er während der Friedenskonferenz von Versailles 1919, Keynes vertrat dort damals das britische Finanzministerium, gegen die harten Reparationsforderungen der Siegermächte des Ersten Weltkrieges Einspruch erhob. 3 Wochen vor Unterzeichnung des Versailler Vertrages warf er hin. Die Schlacht ist verloren, schrieb er. Keynes sah voraus, dass die Demütigung Deutschlands den Keim für den nächsten Krieg pflanzen würde. Er betrachtete die Wirtschaftswissenschaften immer auch als Teil einer politischen Praxis. deren Aufgabe habe darin zu liegen, dem Verbund von Nationen eine prosperierende Grundlage für das gesellschaftliche Leben zu sichern. So prangerte er den Goldstandard des britischen Pfunds als barbarisches Relikt an, mit dem die Kolonien in fiskalischer Abhängigkeit gehalten wurden. Gemeint war ganz konkret die weiche indische Rupie. Keynes große Stunde kam, als der US-Präsident Roosevelt im März 1933 sein Amt antrat und mit der Laissez-faire-Politik seines Vorgängers Hoover brach. Die große Depression riss nach dem Börsencrash des Schwarzen Freitag vom 24. Oktober 1929 die nationalen Volkswirtschaften in eine Abwärtsspirale von Arbeitslosigkeit, Konsumeinbruch und sinkenden Preisen von Arbeit und Gütern. In seinem Standardwerk »The General Theory of Employment, Interest and Money« legte er dar, dass Vollbeschäftigung nur über staatliche Investitionen zu erreichen sei, nicht aber über eine Preispolitik, die auf die Selbstregulierungskräfte des Marktes vertraut. Der Keynesianismus wurde seitdem bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zur herrschenden Wirtschaftslehre der Politik. Seine Rezeptur versagte allerdings angesichts der Inflation, die ab den 70er Jahren zum ökonomischen Hauptproblem wurde. Nun gelangte die konkurrierende Doktrin, der sogenannte Monetarismus um Milton Friedman aus Chicago, in die Sättel der Finanz- und Wirtschaftspolitik und leitete den Neoliberalismus ein. Aber auch dessen Pulver wurde nass, als 2008, 2009 die Finanzkrise ausbrach. Und auch in der gegenwärtigen Stressphase, in der sich die Volkswirtschaften durch die Corona-Pandemie befinden, scheint der Keynesianismus die besseren Antworten zu bieten als die Chicago Boys. Doch zurück zum Winter 1929. John Maynard Keynes, ein Mit-40er, der seine größten Triumphe noch feiern wird, wartet auf die Ankunft des Zuges aus London. In einem Brief notiert er später: Gott ist angekommen, ich traf ihn am 5.15 Uhr Zug. Die Rede ist von einer der exzentrischsten, bizarrsten und genialsten philosophischen Persönlichkeit, von Ludwig Wittgenstein. Wo immer er auftauchte, dieser Sohn aus einer schwerreichen Wiener Industriellenfamilie, man geriet in den Bann seines magischen Charismas. Die philosophischen Schwergewichte in Wien lagen ihm ebenso zu Füßen wie in Cambridge. Wittgenstein zu treffen hieß in etwa, einen Termin bei einem Heiligen wahrzunehmen. Man spürte sofort seine intellektuelle, fast außerirdische Überlegenheit, aber es war auch seine Erscheinung, sein Mienenspiel und seine mitunter bizarren Einfälle, mit denen er seine philosophischen Themen illustrierte. Wollte man Argumente von ihm, bekam man mitunter Zitate seines mystischen Lieblingsdichters aus Bengalen, Rabindranath Tagore. Kurzum, Wittgenstein philosophierte mit völlig neuen Arrangements. Dabei war er manisch, mit geradezu übermenschlicher Strenge auf Exaktheit und Klarheit fixiert, und nicht selten stutzte er seine Kollegen auf das Niveau von Schulbuben zurück. Als er in Cambridge als Mit-40er völlig mittellos ankam, war ihm die akademische Szene der Stadt nicht unbekannt. 1911 hatte er Bertrand Russell einen Besuch abgestattet. In seinen Memoiren erinnert sich Russell an die Begegnung an jenem Nachmittag. Wittgenstein sei hereingeplatzt in eine Unterhaltung am Trinity College. Schlecht habe er Englisch gesprochen, doch als ihm Deutsch angeboten wurde, habe er abgelehnt. Russell lädt ihn ein, seine Vorlesungen über mathematische Logik zu hören, an denen nur drei Studenten teilnehmen, und so ist Russell froh, einen vierten Hörer zu gewinnen. Sehr schnell reißt Wittgenstein dort alle Diskussionen an sich. Er belagert Russell nach der Vorlesung, folgt ihm zum Mittagstisch und lässt auch dort nicht locker. Russell schwankt in seiner Einschätzung. Mal hält er Wittgenstein für einen Trottel, mal für ein Genie. Den Trottel verdankt sich Wittgenstein einer bestimmten Passion. Er hält keine empirischen Dinge für sicher, sondern allein Aussagen. Russell will ihn widerlegen und kriecht demonstrativ unter die Tische seines Vorlesungsraumes, um Wittgenstein davon zu überzeugen, dass dort kein Rhinoceros ist. Wittgenstein kontert, dass der Augenschein allein keine Gewissheit ergeben könne. Und als Wittgenstein die alles entscheidende Frage stellt, ob er, Russell, ihn für die Philosophie befähigt halte, da weicht Russell aus, er solle ihm doch erst einmal ein Papier einreichen, dann könne er das besser beurteilen. Im Jahr 1912 händigt ihm Wittgenstein das Gewünschte aus. Er hat es während der Ferien heruntergeschrieben und schlagartig wird Russell klar, dass er einen Studenten vor sich hat, der um Längen alle anderen überragt. Jetzt also Philosophie endlich. Wittgenstein hat später seinem Freund David Pinsent gegenüber geäußert, dass Russell ihn gerettet habe von einer 9-jährigen Einsamkeit, in der er den Selbstmord immer wieder erwogen hatte. Und nach einem weiteren Semester bei Russell ist der alternde Philosoph davon überzeugt, in Wittgenstein seinen Nachfolger gefunden zu haben. Wir erwarten, sagte Russell anlässlich eines Besuches von Wittgensteins Schwester Hermine, wir erwarten, dass der nächste große Schritt in der Philosophie von ihrem Bruder geleistet wird. Wittgenstein trug sich damals mit der Idee, das ganze System der Logik aus einem einzigen Satz zu entwickeln. Er lautet: Die Welt ist alles, was der Fall ist. Doch was soll das heißen? Wittgenstein wird weitere 6 Sätze benötigen, um diesen Startsatz zu erläutern. Und diese 7 Hauptsätze werden wiederum von Untersätzen gedeutet, die ihrerseits erneut Untersätze benötigen, um präzisiert zu werden. So ergibt sich ein großer Baum mit einem weitreichenden Astwerk, kunstvoll arrangiert, an dem immer neue Zweige austreiben zur Erläuterung der jeweils übergeordneten Sätze. Streng logisch umzirkelt Wittgenstein auf knappstem Raum dabei die großen Fragen der Philosophie. Was ist Welt und was sind die Gegenstände darin? Wie machen wir uns Bilder von der Welt und welche Rolle spielen dabei die Gedanken? Wie sehr sind wir an die Logik gebunden, wenn wir Gedanken in Sätzen äußern? Wovon lässt sich überhaupt sinnvoll sprechen und wovon nicht? Und worin besteht der Wert dessen, was sich nicht sagen lässt? Wittgenstein komponiert seine Fragen und Antworten in Form eines großen Strukturbaumes, der sich so ästhetisch und schön zeigt, wie man es mathematischen Formen und Beweisen nachsagt. Die ganze Kaskade von Sätzen tauft er Tractatus Logico Philosophicus. Den schmalen Band von nicht einmal 100 Seiten stellt er ein knappes Vorwort voran, in dem er lapidar behauptet: Mir scheint die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Die Himmel also sind erstürmt. Doch dann folgt der Sturz aus allen Sternen, er folgt aus dem Fuß. Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, dass sie zeigt, wie wenig damit getan ist, dass die Probleme gelöst sind. Der Tractatus gewann einen Kultstatus, den er bis heute nicht verloren hat. Philosophisch geht es mit ihm ähnlich zu wie mit einer Kippfigur. Zunächst sehen wir eine weiße Vase auf schwarzem Grund, dann kippt das Bild plötzlich um und es erscheinen 2 Gesichter im schwarzen Scherenschnittprofil. Die weiße Vase, das sind die philosophischen Themen des Tractatus, über die sich die philosophisch versiertesten Köpfe Europas beugen bis heute. Das zweite Bild aber, das aus den Sätzen aufsteigt, zeichnet die eigentlichen, die essentiellen Themen, über die sich das Philosophieren allererst lohnt. Hangelt man sich an den Tractatus-Sätzen empor, dann, so lässt Wittgenstein am Ende seines schmalen Bändchens verlauten, müsse man die Satzleiter fortwerfen, damit man die Welt richtig sehe. Man würde sich dann auch von der Philosophie befreien. Man könnte eine Erkenntnis gewinnen, die mit einem Mal da wäre, die plötzlich so vor dem geistigen Auge aufstiege, wie die Kippfigur im optischen Blickfeld. Was für ein Anspruch an das philosophische Schreiben, jenseits von Beschreibung, Analyse und Erklärung. Meine Sätze erläutern dadurch, schreibt Ludwig Wittgenstein, meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie, auf ihnen, über sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist. Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. So beendet Ludwig Wittgenstein den Traktatus. Mit dem Traktatus meldet sich Wittgenstein ein halbes Jahr nach seiner zweiten Ankunft in Cambridge im Juni 1929 zur Doktorprüfung an bei Bertrand Russell und George Edward Moore. Nur mit einem akademischen Titel kann er hier Fuß fassen. Wie das zugehe mit der Leiter, fragt ihn Russell. Weshalb am Ende alle Traktatussätze als unsinnig erscheinen, ob das nicht den ganzen Gang entwerte? Wittgenstein wird in seiner Antwort auf den Unterschied von Sagen und Zeigen aufmerksam gemacht haben. Mit dem Sagen sei nicht alles gesagt. Da gäbe es eine Nachtseite im Denken und dort finde man das Zeigen. Russell und Moore haken nach. Wittgenstein versucht es mit weiteren Erklärungen und dann steht er auf, legt die Hand auf Russells Schulter und sagt, macht euch nichts draus, ich weiß, ihr werdet das nie verstehen, sagt es und verlässt den Raum. Keine Frage, Wittgenstein spielte philosophisch in einer anderen Liga als Bertrand Russell. Doch an Eigenwilligkeit konnte es Russell mit ihm durchaus aufnehmen. Hochgewachsen war er mit einem Gesicht, aus dem die Nase hervorsprang wie ein krummer Geierschnabel. Vor allem hatte er einen ungeheuren Appetit auf Welt. 4-mal war er verheiratet. Die letzte Ehe schloss er mit 80 Jahren. Seinem strikten Pazifismus opferte er seinen Lehrstuhl in Cambridge. Er kämpfte für das Frauenwahlrecht, gründete eine Reformschule und um die USA der Kriegsverbrechen in Vietnam anzuklagen, rief er das Russell-Tribunal ins Leben. Russell sprühte Energie in alle Richtungen. Mit Wittgenstein verband ihn das Interesse am Logischen. Mit seinem Lehrer Alfred North Whitehead versuchte er, die Axiomatik der Mathematik selber noch zu begründen. Axiome gelten gemeinhin als unhintergehbar, als erste Wahrheiten. Russell war damit nicht zufrieden, weil er in der Unhintergehbarkeit einen Mystizismus am Werke sah. Und das an der Wurzel von Algebra und Geometrie, den rationalsten Denkgebilden überhaupt. Nein, das konnte nicht sein. Und so setzten Whitehead und er alles daran, die Mathematik in der Logik zu verankern. Kurz gesagt, Zahlen und geometrische Figuren auf Sprache zurückzuführen. Dieses Projekt führte zur Publikation der Principia Mathematica, die, ähnlich wie Wittgensteins Traktatus, eher durch ihre kühne Gedankenführung faszinierte als durch die Richtigkeit ihrer Position. Jedoch, jedes Scheitern wirft Früchte ab für den weiteren Erkenntnisgewinn. Und da gingen Wittgenstein und Russell zwei parallele Wege. Wittgenstein nämlich verwarf seine Leidenschaft für die exakte Sprache, der er im Traktatus anhing, und konzentrierte sich auf die natürliche Sprachverwendung, auf die semantischen Mehrdeutigkeiten also. Und so wurde Wittgenstein zum Begründer der Ordinary Language Philosophy. Russell startete von einem ähnlichen Punkt aus. Er schlug sich mit logischen Paradoxien herum, die ihn in seine Theorie der Klassen führte, doch dann steckte er irgendwie fest. Eine dieser Paradoxien trägt sogar seinen Namen, das Russellsche Paradox. Kurz gefasst geht es so. Angenommen, in den Bergen Kretas lebt ein Barbier, der alle diejenigen Dorfbewohner rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Er wird also alle die rasieren, die zu ihm kommen und etwa sagen, mach du das, ich selber kann es nicht oder ich will es nicht. Sie alle bilden die Klasse derjenigen Dörfler, die sich nicht selbst rasieren. Daneben die Klasse der Dörfler, die sich selbst rasieren. Soweit, so verständlich. Doch nun, der Barbier selbst. Er ist ja auch ein Bewohner des Dorfes. Zu welcher Klasse gehört er? Man kann ihn nicht widerspruchslos einer der beiden Klassen zuordnen. Er rasiert sich zwar selbst, aber trotzdem wird sein Bart vom Barbier gestutzt, der er ja ist. Wenn er sich selbst rasiert, dann rasiert er jemanden, der zur Klasse derjenigen Dörfler gehört, die sich nicht selbst rasieren. Wie man es dreht und wendet, die Zuordnung wird immer falsch. Weder die Aussage, der Barbier rasiert sich selbst, noch die Aussage, der Barbier rasiert nicht sich selbst, lässt sich widerspruchsfrei durchhalten. Nun, das ist ein hübsches Gedankenspiel, das logisch um das Problem rotiert, das sich ergibt, wenn eine Klasse sich selbst als Element enthält. Allerdings steckt darin noch ein Körnchen Ernst. Denn für die Wissenschaft selbst hat die Russellsche Antinomie durchaus Konsequenzen. Der Wissenschaft geht es nämlich nicht selten um allgemeine Aussagen, um allgemeine Gesetzlichkeit. Gerade die Allgemeinheit wird nun aber zum Problem, weil das Allgemeine mengentheoretisch die Klasse aller Klassen bedeutet. Man sieht sehr schnell, dass eine solche Klasse aller Klassen sich selbst als Element enthalten muss. Andernfalls wäre sie nicht die Klasse aller Klassen. Dann aber sind wir wieder beim logischen Problem des kretischen Barbiers. Allgemeine Aussagen wären demnach nicht wahrheitsfähig. Zur Beruhigung, des Problems lässt sich entschärfen. Mit der Unterscheidung von Klassenstufen nämlich, aber das führt nun eindeutig zu weit. Auch nähme es uns die Lust am Reisen, die uns ja hierher geweht hat, in die alte Universitätsstadt, eine Stunde nordöstlich von London. Wir entspannen uns lieber bei einer Stocherkahnfahrt auf der Cam und lassen uns dabei von den Geschichten berieseln, die unser Kapitän zum Besten gibt, wie immer wohl informiert auch über den Klatsch und Tratsch aus universitären Hinterzimmern. Wer es aber berührender möchte, besuche das abendliche Chorsingen in der Kathedrale von King's College. Die Tradition des Evensongs ist tief in der Liturgie der anglikanischen Kirche verankert. Seit dem 16. Jahrhundert folgt sie dem Book of Common Prayer, in dem der rituelle Ablauf von Taufe, Abendmahl, Konfirmation, Trauung und anderen Ereignissen festgelegt ist. Zum Evensong nimmt man Platz zu beiden Seiten des Chores. Steil steigen die Sitzreihen an im schmalen Schiff der Kathedrale, in der alle Linien nach oben streben. Der himmelwärts gerichtete Raum bündelt die Chorstimmen zu einem ganz starken akustischen Erlebnis. Sehr bald entführen uns die jungen Stimmen in eine konzentrierte Stille. Sehr bald sind wir woanders, in einer Welt, die auf eine andere Weise dicht ist als die geschäftige Welt, nämlich wesentlich, feierlich, tröstend auch und von einer erhabenen Weite. Für eine Stunde sind wir woanders, an einem existenziellen Ort, den zu beschreiben, es eines größeren literarischen Talentes bedarf. Denn wo sind wir, wenn wir Musik hören? An einem sakralen Raum zumal, in dem man sich als Einzelner so unbedeutend vorkommt. Ein Zauber umfängt uns, gewebt aus Klängen, die uns mit uns selbst verbinden. Es ist, als ob man sich heute zum ersten Mal begegnet. Und dann, wie merkwürdig, geht es nicht um mich, geht es nicht um dich, eher schon um uns, aber dieses Wir ist sehr, sehr weit und auch sehr, sehr alt. Vielleicht ist es das Wir eines alten europäischen Geistes, der die Welt zu Gast hat, hier in Cambridge.